Also das gehört dazu, zu Onkologie, reden, zuhören und ein Stück weit auch
trösten. Wenn mich einer so fragt, was ich so den ganzen Tag mache, dann sage ich, ja, wir Onkologen, wir quatschen nur. So. Gern genutzte Disse von den Chirurgen, wegen nur unserer Tätigkeit. Ja, wir müssen, das hat ganz viel mit Psychologie zu tun, obwohl wir das in der Form gar nie gelernt haben. Aber es spielt sicher eine ganz große Rolle. Ja.
Essen im Ohr. Gesundheit.
Kurz vor der Sommerpause geht es bei uns um die Diagnose Krebs. Das Thema Gesundheit besprechen wir Menschen ja genau dann, wenn sie uns fehlt, also die Gesundheit. Wenn wir krank sind oder Menschen betroffen sind, die uns nahestehen, dann ist es ein Thema für uns. Und eine der schlimmsten häufigen Diagnosen dürfte Krebs sein, Tumor, Metastasen, bösartige Geschwüre. Mein Gast in dieser Folge ist Dr. Christian Müller, Direktor der Klinik für internistische Onkologie in Essen, Evangelische Klinik Mitte. Herzlich willkommen, Herr Dr. Müller.
Guten Abend.
Wir kennen uns.
Stimmt. Ich glaube, ich habe Sie mal behandelt. Und ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her.
Ich lag im Bett und Sie kamen im weißen Kittel, so war es. Wir werden auch darüber reden. Zum Neustart, nämlich nach der langen Pause des Podcasts, hatte ich euch vor ein paar Wochen die Gründe gesagt. Ich war selbst Ende 2024 plötzlich selbst krank. Ich lag mit Krebsdiagnose zumeist in den Evangelischen Kliniken Mitte, also dem Hirsenstift, Operation, Chemotherapie, Nachsorge. Wir können in dieser Folge doppeltes Wissen, also Fach- und Patientenwissen zusammentragen. Bevor wir unseren Gast im Steckbrief näher vorstellen, erste Frage vorab, muss ich jetzt davon sprechen, ich hatte Krebs oder muss ich sagen, ich habe Krebs?
Sie sind ein wunderbares Beispiel dafür, dass man sagen kann mit hoher Wahrscheinlichkeit, und das ist leider ein Hauptthema in unserem Fachgebiet, die Wahrscheinlichkeiten, dass Sie Krebs hatten.
Aber hohe Wahrscheinlichkeit
ist nicht 100%. Ich würde sagen, sehr hohe Wahrscheinlichkeit.
Ja, okay. Genau. Diesmal habe ich ja hier das Heimspiel, denn ich bin im Studio an gewohnten Mikrofonen. Die letzten Monate war es für mich ein Auswärtsspiel im Krankenhaus, da war unser Gast im Heimvorteil. Nun ist Christian Müller auswärts in der Lindenallee. Wie viele Interviews haben Sie schon gegeben?
Oh, nicht so viele, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja in der Position, in der man nach Interviews gefragt wird, noch gar nicht so lange, erst seit einem guten Jahr. Und ja, immer wieder, man wird immer wieder gefragt, aber ist für mich keine Alltagsroutine.
Wir haben gerade beim Plaudern vorab gesagt, Sie waren auch schon mal im Fernsehen, kurz beim WDR.
Ich war auch schon mal im Fernsehen, jawohl, da ging es mal um verschiedene Themen. Vor vielen Jahren sollte ich mich zur Kühlkappe äußern, die bei Chemotherapie den Haarausfall vermeidet. Das war da in den Kinderschuhen, diese Technik. Heute wird sie zum Beispiel an unserem Haus bei vor allem den Brustkrebspatienten regelmäßig angewandt, mit guten Resultaten. Das war damals noch, wie gesagt, in den Kinderschuhen. Ich habe kurze Statements zu Neuentwicklungen. Immer wieder wird man mal gefragt.
Das war wahrscheinlich so ein 3-Minuten-Interview. Wir haben heute so 40, 45 Minuten Zeit. Ja. Ich denke, es ist genug Stoff da im wahrsten Sinne. Der Podcast Essen im Ohr mit der Rubrik Gesundheit. Also nochmal Hallo an alle, die zuhören, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Christian Pflug. Ich arbeite seit 16 Jahren bei Radio Essen, bin Chefredakteur beim, ich sage mal, besten Radio der Stadt und wohne in Holsterhausen. Aber noch wichtiger ist jetzt, unseren Gast vorzustellen. Und ich schlage mal, wenn die Papiere hier mitmachen, unseren Steckbrief auf. Da wollen wir unseren Gast natürlich noch mal ein bisschen genauer kennenlernen. Vollständiger Name?
Christian Müller.
Wann und wo geboren?
22.02.1962.
Oh, das ist ja fast eine Schnapszahl, ja.
In Stuttgart.
Okay. Ihre Ausbildung?
Ausbildung, humanistisches Gymnasium, auch in Stuttgart, Karls-Gymnasium, bin ich ein bisschen stolz drauf. Mhm. Per ZVS nach einem kleinen Ausflug in die Biologie, wo ich in Tübingen 2 Semester studiert habe, dann einen Medizinstudienplatz bekommen. Hier in Bochum. Ich war auch einer der ganz wenigen aus Süddeutschland, die sich direkt nach Bochum beworben haben, weil ich schon gute Freunde hier hatte. Ein Freund, der hat hier Literatur studiert. Ich glaube, der einzige Schwabe, der in Bochum Literatur studiert hat. Und so bin ich hier hingekommen und dann im weiteren Verlauf nach dem Physikum hier nach Essen gewechselt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. und dann auch meine erste Stelle in der Onkologie am Universitätsklinikum Essen angetreten habe, bei meinem Doktorvater damals, Professor Wetter.
Und die aktuelle Jobbezeichnung jetzt?
Das nennt sich Direktor der Klinik für internistische Onkologie. Und dann ist schon Schluss. Früher hießen wir mal länger, da hießen wir internistische Onkologie und Hämatologie und dann auch noch mit integrierter Palliativmedizin. Die Hämatologie, die machen wir tatsächlich nicht mehr bei uns. Die macht der Kollege in Essen-Süd, Professor Reimer. Wir haben den Entwicklungen entsprechend die Arbeiten da entsprechend verteilt. Die Palliativmedizin hat bei uns in der Abteilung weiterhin einen großen Stellenwert, wird da auch aktiv betrieben.
Aber ich finde Ihren Titel immer noch lang. Also
genau.
Direktor für
Klinik für internistische Onkologie. Onkologie.
Und Direktor, also Chef von dem ganzen Bereich, sind Sie seit einem Jahr?
Seit einem knappen Jahr, seit dem 15.04.2024.
Wir sind ja noch im Steckbrief, wir reden gleich mal so über die Arbeitsfelder, auch für einen Direktor und Arzt. Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet, jetzt sind Sie ja, haben Sie gesagt, als Schwabe hergekommen, aber wahrscheinlich haben Sie auch einen Lieblingsplatz.
Ja, ich bin ja hier zum Studium nach Bochum gekommen und da wohne ich bis heute und deshalb würde ich jetzt mal ganz salopp sagen, das ist auch mein Lieblingsort.
Okay, aber ich empfehle in Essen auch ein paar Plätze, da müssen wir noch drüber reden. Zahl der Ehen und der Kinder.
Eine, zwei.
Okay. Liebstes Urlaubsziel?
Korsika.
Sind Sie da dann regelmäßig? Also wirklich?
Sehr oft gewesen. Meistens mit dem Camper oder mit dem Zelt oder mit dem Dachzelt oder letztes Jahr auch mal mit dem Bungalow. Das hat sich angeboten, da ich wunderbaren Urlaub mit Rücken hatte. Oh. Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich ausfallen wegen verschiedener anderer Termine. Aber im Prinzip ist Korsika ist unsere Insel.
Lieblingsbestellung im Restaurant?
Oh, die Frage hatte ich vergessen. Ich esse sehr gerne asiatisch, thailändisch. Gibt es leider in der schönen Stadt Bochum gar nicht so häufig
vernünftig. Ja, Essen gibt es das, ne?
Essen gibt es das besser, muss ich zugeben. Bin ein Massaman-Freund, also thailändisch.
Sie mögen also auch die Gewürze oder auch ein bisschen schärfer dann?
Schärfer darf es auch sein, gerne, Gerne fleischlos.
Stimmt. Größtes Hobby?
Das ist die Musik, muss ich sagen. Das ist
Hören oder musizieren?
Beides.
Beides. Und welches Instrument spielen Sie?
Ja, ich habe tatsächlich als Sechsjähriger bereits durchgeboxt, dass ich eine Gitarre bekomme und habe dann auch Unterricht bekommen auf so einer ganz kleinen halben Konzertgitarre und habe da eine mittelmäßige Karriere hingelegt bei Lehrern, über die man auch mal einen Podcast machen könnte. Die können es einem nämlich manchmal auch ein bisschen versauen. Hat immerhin dazu geführt, dass ich einen Musikleistungskurs Hauptfach hatte auf der Gitarre. Das habe ich auch eher mittelmäßig abgeschlossen. Da waren nur so Klassikexperten rum. Ich war nie nur ein Klassiker. Aber hat funktioniert und habe dann die Gitarre aber erstmal weggeworfen und oder eine elektrische mir genommen und Bands gehabt auch und solche Sachen. Und ja, eine Band habe ich seit einigen Jahren wieder hier, hier in Bochum oder Umgebung. Und Sie spielen? Da machen wir regelmäßig. Da habe ich mit 50 habe ich mir einen Kontrabass gewünscht, weil ich den immer haben wollte. Ein herrlich meditatives Instrument und habe mir das ein bisschen angeeignet.
Wenn ich das gewusst hätte, hätten Sie den mal mitgebracht. Dann hätten wir schon mal gespielt.
In der Band spiele ich den Kontrabass, genau, überwiegend.
Aber klassische Musik oder auch Rockmusik?
Ich meine, wir machen
1962, da spielt man auch was aus den 70ern.
Wir haben sogar noch ältere Sachen, auch aus den 70ern, in seinem Covers, Cover-Repertoire, querbeet, quer verschiedene Spiele, Popmusik, auch Country-Stücke, alte, und wo wir halt drauf Lust haben und hören manchmal auch Leute zu.
Ja, das wäre sonst frustrierend ohne. Jetzt hören aber auch Leute zu und wollen wissen, im Steckbrief, ihre größte Stärke.
Ich glaube, dass ich ganz gut zuhören kann. Und mittlerweile glaube ich, ja, auch Gespräche zu ernsten Themen, mit denen wir täglich konfrontiert sind, so zu führen, dass man Ängste abbauen kann, dass man Perspektiven entwickeln kann, dass man Möglichkeiten, Chancen, Grenzen, dass ich das, glaube ich, ganz gut vermitteln kann mittlerweile.
Ihr größtes Laster?
Mein Laster ist, ich bin manchmal ganz gerne faul, das gebe ich gerne zu. Also, ich muss mich erholen, zur Ruhe kommen.
Ja, das empfehlen aber auch führende
meine
Ärzte.
Kinder sagen, dass man chillen.
Ne? Ja, chillen, genau.
Genau. Da gehört manchmal auch ein Glas Bier oder ein Glas Wein dazu. Und ist ja alles streng verboten heutzutage. Aber,
naja, ich merke auch hier im Gesundheitspodcast, dass Ärzte also immer wieder mit diversen Genussmitteln kommen.
Also das Nikotin, der Nikotin ist seit 30 Jahren nicht mehr im Rennen. Da bin ich sehr, war ein Laster, ja. Mhm.
Vielleicht machen wir mit den noch ein paar Entscheidungsfragen weiter. Da könnte auch ein Laster drin sein. Lieber Kaffee oder lieber Tee?
Unbedingt lieber Kaffee. Aha. Und zwar guten Kaffee.
Viel und vor allem morgens oder brauchen Sie über den Tag immer
wenig neue? Wenig guten morgens.
Und welcher ist guter für Sie?
Der aus der Kaffeemaschine zu Hause. Ja. Ich darf jetzt keine Schleichwerbung hier machen. Also der aus dem Siebträger frisch gemahlene mit geschäumter mittlerweile Hafermilch.
Ah, okay. Naja. Lieber Tennis oder lieber Golf?
Lieber, also weder noch, wenn dann Tischtennis. Die steht bei uns auf der Terrasse. Ich kann weder Tennis spielen und letztes Jahr auch musste ich feststellen, dass ich fürs Golf auch nicht tauge. Minigolf geht manchmal auch ganz gut.
Das stimmt. Lieber ein Podcast oder lieber ein Buch?
Tatsächlich lieber ein Podcast, muss ich sagen. Ich bin ein lausiger Leser und ich werde da schnell müde, muss ich gestehen. Besonders wenn die Lektüre einen nicht so richtig packt.
Aber
hervorragendes Schlafmittel.
Aber beim Podcast kann man auch gut einschlafen. Das geht mir schon gut. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt stimmt. Hier ist. Wer noch wach ist, hört das jetzt.
Wer noch wach ist, ja.
Ja, wir drehen gleich auf hier. Also zum einen habe ich jetzt hier noch Frühaufsteher oder Langschläfer?
Früh wach werdender Langschläfer.
Oh, okay.
Also ich genieße es, man wacht ja einfach früh auf mittlerweile, irgendwie 6 Uhr jeden Tag, kurz danach klingelt der Wecker. Das ist am Wochenende dann auch nicht viel besser, aber ich genieße es da sehr, da mal in Ruhe.
Zu
chillen. Mit meiner Portion mehr Kaffee in den Tag zu kommen, in das Wochenende zu kommen. Ja.
Lieber Fleisch oder lieber Gemüse?
Auf jeden Fall lieber Gemüse. Also während Corona... Also vor Corona, die Zeit, wo meine beiden Kinder in einem Alter waren, wo sie ganz dicke Muckis brauchten und ganz viel trainiert haben, brauchten auch unheimlich viel Essen und es war ja wunderbares Wetter. Es wurde immer gegrillt und Fleisch gegessen und irgendwann kamen wir aus Korsika zurück und der ältere Sohn war nicht dabei und der war danach dann Vegetarier und ja, das bin ich zwar nicht ganz konsequent, aber ziemlich konsequent seit dieser Zeit auch geworden.
Jetzt für einen Bochumer natürlich noch eine spannende Frage. Dortmund oder Schalke?
Kenne ich beide nicht, die Vereine. Ich habe mal was vom VfL gehört. Das ist ein sehr guter Verein, aber im Moment etwas glücklos, glaube ich. Bin ich tatsächlich ambivalent zwischen beiden. Also ich kenne nette Menschen, die Schalke-Fans sind und nette Menschen, die Dortmund-Fans sind. Ich muss aber auch gestehen, ich habe das Fußballgehen ist nicht in mir drin. Also ich muss nicht jeden Samstag im Stadion sein.
Aber Sie sind in der Stadt geboren mit dem diesjährigen Pokalsieger, ne?
Das Stuttgart ist richtig, ja. Aber ich bin dort in einem Vorort groß geworden, nämlich Degerloch.
Oh.
Und da wiederum sind die Stuttgarter Kickers zu Hause, die eher meine Sympathien hatten. Gut,
das sind wir ein bisschen mehr auf dem Niveau der letzten Jahre von Rot-Weiß Essen, aber das ist auch Erfolg und die waren auch mal ganz oben von daher.
Genau.
Wir haben noch das Fragenglas. Wenn wir Sie schon persönlich kennen, dann richtig und auch zufällig. Ich habe von vielen Fragen noch keine Ahnung. Einige kenne ich jetzt schon von den letzten Runden. Ihre Aufgabe ist es, ich muss es mal hier aufkriegen. Moment. Ja, das ist sehr gut geschlossen, so ein Wegglas. Da sind 100 Fragen drin. Sie ziehen die selber und lesen die vor und beantworten sie. Das heißt, ich tue gar nichts und warte, was passiert.
Gucken wir mal, was hier kommt. Wenn Ihr Unternehmen, Ihre Organisation eine Band wäre, welche Musik würden Sie spielen?
Ach, guck, das passt ja fast.
Ich würde unbedingt Soul-Musik der 70er Jahre spielen.
Für das Unternehmen der Kliniken Essen-Mitte.
Genau.
Oh ja, okay. Also, das wäre mal was für den nächsten Imagefilm oder so.
Curtis Mayfield oder so.
Mal sehen, das wird sicher jetzt in der Pressestelle ordentlich diskutiert und im Marketing. Das ist schon mal angestoßen, aber nehmen Sie noch eine.
Noch eine.
Ja, wir haben dann, wenn, dann haben wir gleich zwei oder drei.
Wenn Sie einen Wachsmalstift essen müssten, welche Farbe würden Sie nehmen? Irgend so ein Farbton zwischen Gelb und Orange.
Weil Sie glauben, das Gehirn sagt, vielleicht schmeckt ein bisschen nach Zitrusfrucht? Oder
weil ich die Farbe Farben mag. Einfach. Ja.
Ja, genau. Vielleicht kommen wir später nochmal zu dem Glas zurück. Wir wollen jetzt mal kurz Ihre Arbeit vorstellen. Was heißt kurz? Wir steigen da mal ein, denn Sie sind kein Hausarzt oder arbeiten in einer Praxis, wie die meisten zum Beispiel Augenärzte oder Orthopäden. Sondern Sie sind Krankenhausarzt und nicht nur das, Sie leiten die internistische Onkologie, wir haben es gerade gehört, als Direktor im Hüssenstift in Huttrop. Der Reihe nach, Onkologie heißt, Sie sind der Spezialist für die Krankheit Krebs. Kann man das so übersetzen?
Kann man so übersetzen, ja. Allerdings ist das eine sehr große Gruppe von Krankheiten, wo sich die Behandlungswege mittlerweile extrem verfeinert haben und diversifiziert haben, sodass wir das seit vielen Jahren schon eine grobe Trennung gibt, sogenannte solide Krebsarten, also Tumoren, die von festem Gewebe ausgehen, wie Lunge, Magen, Darm oder auch Bindegewebe. Und auf der anderen Seite die liquiden, also die hämatologischen Tumorkrankungen, alles was irgendwo mit Blutkrebs oder Lymphdrüsenkrebs zu tun hat. Das sind sogar in vielen europäischen Ländern mittlerweile getrennte Fachärzte. In Deutschland ist das immer noch ein Facharzt, aber ich habe es vorher gesagt, auch wir hier in Kliniken Essen-Mitte haben mittlerweile aufgrund der Entwicklungen und der Expertise, die beide Gruppen für sich brauchen, das auch getrennt und insofern bin ich ein sogenannter solider Onkologe. Und auch da hat bei jeder noch so seine gewissen Schwerpunkte und Hobbys.
Welche Arten von Krebs kommen in Ihrem Alltag am häufigsten vor?
Also bei uns in der Klinik sind also alle Tumoren, die irgendwie was mit Magen-Darm-Trakt zu tun haben. Also angefangen von der Speiseröhre, Magen, Bauchspeicheldrüse, Gallenwege, Gallenblase, Leber auch, ist aber relativ selten, Dickdarm und eben das große Feld der Lungentumore, alle also Bronchialkarzinome. Und wir haben auch viele Patienten, die wir mit Tumoren, die den ableitenden Harnwegen zuzuordnen sind. Das machen wir zusammen mit der Abteilung für Urologie, für Professor Krege, die uro-onkologischen Tumoren, die Tumortherapien, Systemtherapien begleiten wir da auch, zumindest die intravenösen.
Sie sind ja internistische Onkologie, also die Bezeichnung internistisch heißt ja, Sie arbeiten nicht mit dem Skalpell und schneiden an den Menschen rum, sondern arbeiten anders.
Genau, ich bin ein wir sind sozusagen konservative Ärzte, also wir versuchen eben alle Behandlungen, die irgendwie mit Medikamenten möglichst vorzunehmen sind, durchzuführen. Wobei das mittlerweile ein extrem großes Spektrum ist an Medikamenten, die man da zur Verfügung hat. Das ist nicht alles nur Chemotherapie. Und natürlich machen wir auch Punktionen, Entlastungspunktionen bei Wasserbildung in Bauch oder Lunge und solche Dinge. Aber eigentlich sind wir wie ein normaler Internist eben spezialisiert auf medikamentöse Therapien von Krebserkrankungen. Das ist unser Schwerpunkt.
Wie sieht Ihr Alltag als Direktor aus? Das sind Sie ja nun seit einem Jahr, haben Sie extra gesagt. Müssen Sie viel Schreibkram machen oder Vorstellungsgespräche führen oder sind Sie ständig auf Kongressen, um sich fortzubilden oder eben doch auch häufig auf Stationen, Visite oder legen Sie selbst Hand an?
Also ich habe einen relativ normalen Alltag, wie man sich das vielleicht von Krankenhausarzt auch vorstellt. Also ich habe an drei Tagen eine Vormittagsvisite, die meist doch auch einige Stunden in Anspruch nimmt, weil eben viele Themen zu besprechen sind. Wir haben unsere Röntgenbesprechungen dann regelmäßig. Ich habe zwei Tage, wo ich in der Ambulanz Patienten sehe und auch wo ich einen halben Tag auf der nochmal stationäre Patienten sehe. Wir haben insgesamt, nimmt unsere Abteilung, glaube ich, pro Woche an 20 Tumorkonferenzen teil, wo ich selber auch teilnehme an den Tumorkonferenzen für Lunge, für Magen-Darm und auch für die Gynäko-Onkologie. Mhm. Das ist auch immer eine gute Stunde, die man da verbringt. Und ja, es gibt, als Direktor hat man auch viel mit Personalfragen zu tun, Ausbildungsfragen, Arbeitszeitfragen, Urlaubsfragen, Vertretungsfragen.
Dienstplan, kann ich meinen Dienst tauschen und sonst was?
Ja, das mache ich nicht, aber ach, so diese Grundstruktur, ja. Besprechung.
Oder immer, wenn es ein Problem gibt, dann
genau.
Landet
das. Das nimmt doch auf jeden Fall deutlich mehr Zeit rein, als in der Zeit, in der ich noch als leitender Oberarzt tätig war.
Sie machen regelmäßig, haben Sie gesagt, eben auch selbst Visite in der Woche. Wie kann ich mir das vorstellen? Dann mit einem Gefolge von Assistenzärztinnen und Ärzten und Lernenden, Ärztinnen im Praktikum und so weiter?
Nein, also wir haben eine hocheffektive Visite, da ist die Krankenschwester, da ist der Chefarzt und sind ungefähr 8 Assistenten, die hinter mir stehen und der Hintere kann mich gar nicht mehr verstehen, was ich so sage, ist aber ganz gebannt, was ich so sage. Nein, das ist natürlich ein Scherz.
Fernsehen bei bestimmten Folgen hat man das schon gesehen. Ne?
Das ist ja komplett unproduktiv, so etwas. Natürlich, also der übliche Ablauf ist leider so, dass die Schwestern nicht genügend Zeit haben, die komplette Visite zu begleiten. Wir tauschen uns immer vor und nach Visite oder auch unter der Visite mit den Schwestern aus. Aber das gibt einfach die Personalstruktur nicht her, dass sie die komplette Visite begleiten. In der Regel ist die Visite, mache ich alleine mit einem Stationsarzt oder auch zwei Stationsärzten. Wenn mal einer in Ausbildung dabei ist, der im praktischen Jahr ist oder eine Formulatur macht, dann ist der natürlich auch dabei. Aber diese Chefarztvisiten mit einem Rattenschwanz an Personal, das ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß.
Aber es ist schon immer jemand dabei und tippt
auf
das
jeden
dann.
Fall.
Früher hat man noch geschrieben in den alten Akten.
Genau, heute das ist mittlerweile das alles elektronisch. Der kann dann schon auch mal Untersuchungen dann gleich eingeben oder kann am aktuellen Arztbrief schon mal ein bisschen rumfeilen und kennt natürlich den Patienten auch noch enger, als ich ihn dann manchmal kenne und kann berichten, was vorgefallen ist und so weiter. Das ist schon sehr konstruktiv. In der Ambulanz wiederum mache ich alles ganz alleine. Also die Gesprächsführung auf jeden Fall.
Was macht denn im Arbeitsalltag am meisten Spaß?
Ja, das ist ganz klar die direkte Patientenversorgung. Also das ist, also Therapie, Onkologie speziell, ist immer spannend. Jeder Patient bringt eigene Besonderheiten mit sich. Er ist entweder jung, er ist alt, er ist kerngesund oder er hat schwere Begleiterkrankungen, er hat schlimme Erfahrungen gemacht, vielleicht mit Angehörigen, mit so einer Erkrankung. Er hat vielleicht massive Angst oder andere, gibt auch den Ruhrgebietler, dem alles egal ist. Also man hat da das ganze Spektrum und man muss, das ist auch wichtig zu wissen, dass man diese Eigenheiten kennt. Und dann das zu gestalten, eine Therapie. Natürlich habe ich ein Lehrbuch, wo drin steht ABCD, das so muss man es machen, aber häufig funktioniert beim Patienten A und B nicht. Da muss ich was anderes mir überlegen und muss das auch vermitteln. Oder ich muss also das macht nach wie vor für mich, also Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist für mich das Kerngeschäft der Arbeit, auch in der Onkologie, dass man eben immer mit dem Patienten versucht, gute Wege zu entwickeln und ehrliche Wege auch zu entwickeln, dass man weiß, was man tut, der Patient weiß, was man tut. Hoffentlich, oft gelingt es nicht immer, die Vermittlung zwischen Arzt und Patient, aber das ist nach wie vor das Wichtigste an dem Beruf und auch.
Beruf soll ja auch Spaß machen oder man macht ihn gerne, aber es ist eben die Krankheit Krebs und das, was Sie ja im Alltag haben, es ist ja eine ernste Krankheit und da sind ja auch viele Diagnosen nicht unbedingt zum Lachen und da reden wir auch gleich drüber, wie man sowas einem Patienten oder einer Patientin schon beibringt. Aber können Sie sich trotzdem an schöne oder auch sogar lustige Momente erinnern? Also wird auch viel gelacht?
Also bei uns wird tatsächlich viel gelacht, dass auch mit den Patienten. Das funktioniert möglicherweise hier im Ruhrgebiet besonders gut, dass man sich irgendwie auch so mal so ein bisschen auf den Arm nehmen kann, aber natürlich respektvoll. Ja, wir lachen viel, auch die Schwestern, die Pflegepersonal mit den Patienten. Man sitzt ja irgendwo in so einem gemeinsamen Boot und das funktioniert, ja. Ich habe in meinen frühen Studienbeginn auch in Süddeutschland formuliert und da war das schwieriger. Da war das irgendwie ernster, manchmal auch ein bisschen verbissener.
Ja.
Mein erster Chef, Professor Seber in der Uni Essen, auch Onkologe, der kam auch aus Süddeutschland, der hat gesagt, er sei deshalb da weggegangen ins Ruhrgebiet.
Also hier, ja, ich kann es mir ein bisschen vorstellen, die Ruhrpott-Schnauze, die geht schon mal anders, vielleicht auch mit solchen Themen um. Wir nähern uns dem gleich. Ich möchte jetzt nochmal über das Fachgebiet, also erstmal das Wort Krebs reden, steht für manche für Meerestiere, aber eben, es steht auch für eine Krankheit. Aber was das genau bedeutet, ist ja nicht so leicht nachvollziehbar, ist eher komplex, ne? Ist nicht wie so ein Knochenbruch, den man sieht und man muss irgendwie zusammenwachsen oder ein Virus. Oder doch, wie lässt sich die Krankheit Krebs am besten beschreiben? Also was passiert da im Körper in der Regel?
Ja, es ist ja letztlich eine vom eigenen Körper nicht mehr beherrschbare, unkontrollierte Wucherung irgendeines Zelltyps. Und die sich dann halt letztlich ausbreitet.
Also die nicht von alleine heilt, die zum Tode führen würde vermutlich. Die
generell erstmal nicht von alleine heilt. Mhm. Es gibt natürlich auch von 100.000 einen Krebs, der von alleine weggeht. Aber das ist nichts, womit man rechnen darf, auch wenn das gerne mal immer wieder mal thematisiert wird. Und das ist eben häufig eine dadurch tödlich verlaufende Erkrankung. Aber auch hier mit einem ganz, ganz extrem breiten Spektrum an Aggressivität von höchst aggressiv bis fast gar nicht aggressiv. Gerade in der Hämatologie gibt es viele Erkrankungen, die formal als bösartig gelten, mit denen man aber uralt werden kann.
Also das ist so Blutkrebs, Leukämie und
leichte Leukämieformen oder so in Lymphomen, Lymphdrüsenkrebserkrankungen sind häufig in Anführungszeichen sehr harmlos, braucht man nur beobachten, viele Jahre. Und wenn man sie behandelt, sind sie wieder viele Jahre in Ruhe. Also das ist ein extrem breites Spektrum. Aber wir haben natürlich hier bei meinen Tumoren, die wir behandeln, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Lungenkrebs, gibt es immer wieder Verläufe, die sind halt hochaggressiv, egal was sie machen und leider dann auch tödlich. Ne?
Und das ist das Ernste und das ist der Teil an der Krankheit, der den Menschen natürlich Angst macht, wenn sie das Wort Krebs hören oder Angst vor dieser Diagnose auch. Mhm. Und manch einer wird schon denken, oh Gott, was kann ich tun? Habe ich das vielleicht? Also erstmal die Frage, wie merke ich denn, dass ich Krebs habe?
Ja, das ist ja das Tückische, dass man das häufig gar nicht merkt. Das ist ja letztlich auch die große Domäne der Vorsorgeuntersuchungen, wo man quasi als Gesunder irgendwie hingeht und es geht einem gut. Und es gibt halt so ein paar Brennpunkte im menschlichen Organismus. Die Frauen wissen das besonders gut. Gynäkologische Früherkennung, ein ganz wichtiges Thema.
Also bei Frauen häufig Brustkrebs, bei Männern Brustkrebs häufig
Prostatakrebs. Oder Gebärmutterhalskrebs, genau. Also bei Männern der Prostatakrebs. Da gibt es früher und natürlich ganz wichtig die Früherkennung beim Darmkrebs, die man eben wahrnehmen sollte. Mit der Besonderheit, dass die meisten Krebsarten am Dickdarm aus harmlosen Polypen langsam über Jahre entstehen und dass, wenn man eben diese Polypen erkennt, die kann man dann abtragen und dann ist sozusagen dieses Risiko schon mal ausgeknipst. Deshalb auch die langen Abstände, die da empfohlen werden, 10 Jahre, wenn man nichts gefunden hat mit 50, das ist ja ein Angebot, auf das man sich einlassen kann.
Ja, ich habe das gemacht, ich habe es überlebt und
genau.
Das kann man sagen, aber ja, man muss
ich das auch denken. Ich sage es jetzt hier nochmal so laut, weil ich selber auch schon wieder dran bin und
es
wieder rausschiebe.
Hören Sie nachher dann in den Podcast nochmal rein, dann sagen Sie sich das quasi selbst. Das
ist, genau.
Weil man sowas eben doch schon mal schleifen lässt, das ist immer was Wichtiges.
Passt nie so richtig ins Konzept. Ne?
Vorsorgedinge. Ja. Und das ist schon ein Punkt eigentlich der nächsten Frage, kann ich beeinflussen, ob ich im Leben an Krebs erkranke? Also durch Vorsorge kann ich es womöglich frühzeitig
Das ist ja die Früherkennung, ne? dass der Krebs entstanden und man hat eine Vorstufe, die man erkennt, die man behandeln kann.
Aber schon davor kann ich davor
beeinflussen. Davor ist natürlich die Primärprävention, also das Vermeiden, das Aufsehen. Ich meine, da ist natürlich die Nummer eins. Wenn ich nicht rauche, dann habe ich hinsichtlich Lungenkrebs einfach ein viel kleineres Risiko, ja, neben den ganzen anderen Krankheiten, die das noch mit sich bringen kann. Und ja, es gibt Gebärmutterhals, gibt es mittlerweile Impfungen, die man machen kann, die das zumindest auch teilweise verhindern können, die Krebsentstehungen. Lifestyle hat sicher einen gewissen Einfluss, also körperliche Fitness, natürlich der schonende Umgang mit toxischen Substanzen, die man so kennt, auch natürlich hat die eine Umweltbelastung seinen Faktor.
Also Alkohol und Drogen sind toxisch zum Beispiel.
Alkohol hat in der Masse sicher auch einen negativen Einfluss, klar. Den jetzt mit dem Nikotin gleichzusetzen, wie es im Moment in den Diskussionen manchmal geführt wird, halte ich für ein bisschen übertrieben. Aber klar, ist es, das ist, muss jeder mit sich ausmachen. Aber man kann es letztlich durch super gesunde Ernährung oder durch Vegetarier, Veganertum, auf Null bringen. Natürlich gibt's diese familiären Erkrankungsgeschichten. Da ist es natürlich wichtig, dass man, wenn man solche Patienten erkennt, dass man die wirklich identifiziert und dann entsprechend auch ein familiäres Umfeld abklopft, ob da vielleicht auch Gene vererbt wurden, die man dann in andere Früherkennungsprogramme bringen muss, wie das zum Beispiel im familiären Darmkrebs der Fall ist. Gott sei Dank nicht häufig, aber sollte man auf jeden Fall, wenn man jemanden findet, der jung erkrankt mit Darmkrebs, da muss man immer danach fahnden. Da sind wir auch in den Zentren dringend zu angehalten, das zu untersuchen. Und die muss man identifizieren, damit man natürlich auch Angehörige und Kinder der Betroffenen entsprechend schützen kann. Oder es gibt auch andere seltene familiäre Erkrankungen, gibt es ganz seltene Magenkrebsfamilien oder natürlich die Brustkrebs.
Also schon vererbbar.
Diese Vererbbarung, das zu identifizieren und dann eventuell Betroffene früh zu erkennen und entsprechend zu kontrollieren, das ist sicher wichtig.
Kann Stress ein Faktor für Krebs oder bestimmte Krebsarten sein?
Also sicher nicht in dem Maße, wie man das manchmal vielleicht salopp so daher sagen könnte. Also dieser typische gestresste Mensch, der ein Magengeschwür hat, der hat statistisch nicht unbedingt häufiger auch Magenkrebs. Da gibt es keine klare Evidenz dafür. Ne?
Tatsächlich hat man mir gesagt, als ich meine Krebsdiagnose hatte, ja, kein Wunder bei dem ganzen Stress, den du hattest die letzte Zeit und später in der Reha, gesagt, nee, der Zusammenhang
ist Unsinn.
Da, nein, nein, ist er nicht dabei. Okay. Wollte ich nur noch mal nachfragen, dann kann ich dieses Stück dann denjenigen vorstellen. Da sind wir schon dabei. Sie kennen mich ja als Patient, Herr Dr. Ja. Müller. Wir haben ja am Anfang kurz drüber geredet. Das ist das etwas andere in dieser Podcast-Folge. Ich entbinde Sie von Ihrer Schweigepflicht, denn an meinem Beispiel möchte ich ein paar häufige Fragen klären, die ich jetzt auch gestellt bekomme, wenn ich auch offen erzählt habe im Kollegenkreis oder bei Freunden. Ich hatte auch so eine Krebsdiagnose. Sind Sie einverstanden mit dem Vorgehen?
Ja, klar.
Im September hatte ein Urologe bei mir Krebs diagnostiziert, Hodenkrebs, dann folgten OP und wegen Metastasen dann 9 Wochen Chemotherapie. Fand dann auch statt mit Ihrer Betreuung, Visite, da kamen wir zusammen. Ja. Bin ich ein typischer Fall? Also haben Sie so einen Ablauf häufiger vor sich? Kann man das irgendwie sagen, dass es so ein bisschen so einen Regelfall gibt? Ja, das ist jetzt diese übliche 3 Zyklen Chemotherapie und danach in dem Fall ganz gute Aussichten, dass es wieder ist? Oder ist jeder Fall wirklich komplett anders?
Nee, Sie sind tatsächlich dafür ein typischer Fall. Sie haben sich ja eine Erkrankung ausgesucht, die sozusagen in meinem Fachgebiet der soliden Onkologie oder urologischen Onkologie, wie auch immer, also eine Erkrankung ist, die wir nur mit Medikamenten komplett dauerhaft heilen können. Und zwar in allen Stadien. Also ist auch in ganz schlimmen, fortgeschrittenen Stadien, also wenn die Krankheit wirklich sich sehr stark im Körper ausgebreitet hat, haben wir Chancen, das mit Medikamenten komplett zu heilen. Das haben wir bei den meisten anderen Tumoren, die wir behandeln, ohne die Hilfe der Chirurgie oder Strahlentherapie nicht. Und das ist
und wobei bei mir, wenn ich einhaken darf, ja, vorher ja auch eine OP nötig war, um erstmal das Kernübel wegzuschneiden.
Genau, das Kernübel wegzuschneiden, aber das macht man, das gehört dazu. Ja. Das ist aber jetzt nicht der Kernbestandteil der Behandlung. Das, ja, das ist sozusagen eine Sicherung der Diagnose vor allem. Und ein Bereich, der tatsächlich auch durch die Therapie nicht so ganz hundertprozentig gut erwischt wird. Das hat mit Durchblutungen zu tun. Insofern ist das gut, wenn das weg ist. Aber ich kann auch sozusagen Lungenmetastasen oder sogar Knochenmetastasen mit konservativen Mitmedikamenten behandeln. Ich meine, das beste Beispiel ist ja Lance Armstrong dafür, der danach noch seine Karriere gemacht hat nach so einer Erkrankung. Und was ich von der ersten Behandlung dieser Erkrankung, also Hodenkrebs, immer eingepaukt bekommen habe, damals noch im Universitätsklinikum von Dr. Harstrick, der war da einer in Deutschland sehr aktiver Onkologe, der sich damit beschäftigt hat, dass man die Therapie eben gnadenlos streng durchziehen muss. Man darf keine Kompromisse machen. Ich bin sonst ein sehr kompromissbereiter Typ, ja, auch in den Behandlungen, wo wir immer irgendwie mal so mit der Dosis ein bisschen rumspielen, mit den Intervallen, wenn einer einen Termin hat, da bin ich immer sehr großzügig. Bei Ihrer Erkrankung muss man tatsächlich ein strenges Regiment führen, sollte die Dosis möglichst nicht reduzieren, man sollte Komplikationen konsequent behandeln, man sollte auch mit nicht optimalen Blutwerten die Behandlung fristgerecht weiterführen. Wir haben, glaube ich, am Schluss haben wir noch so ein bisschen geschummelt, haben wir noch am Schluss, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Aber also das ist bei Ihrer Erkrankung ein ganz wichtiges Prinzip.
Ja. Ich erkenne das wieder tatsächlich. Das war ja auch ein harter Kurs. Also Metastase entdeckt, so, dann kommt so eine Chemotherapie. Die kann unterschiedlich lang sein. Ich habe festgestellt, einige sind nach 3 Wochen durch.
Sie haben ja einen Klassiker, der ist mehr oder weniger seit 30 Jahren unverändert.
Also das ist eine Kombination, ich glaube PEB heißt das, Cisplatin und Etoposid und Bleomycin.
Genau.
Und das gibt es jetzt nur bei dieser Krebsart oder ist das so ein Klassiker, der bei vielen angewandt wird?
Das ist ein speziell für diese Erkrankung entwickeltes Konzept ist eine der ersten Krankheiten, wo als Cisplatin entdeckt wurde, wo man die Patienten mit heilen konnte. In den ersten Tagen, als das Medikament zur Verfügung stand, haben mir alte Kollegen noch erzählt, die mussten eine Art Triage machen. Wem gebe ich denn jetzt das bisschen Platin, was ich da habe, damit ich den möglichst gut behandeln kann? Und das sind eben diese Konzepte, die sich da so entwickelt haben, in relativ engen Abstand, in relativ niedriger Dosierung, aber kumulativ trotzdem hoch dosiert, immer über 5 Tage. Das ist für diese Erkrankung relativ eigenständiges Protokoll, wird in der Gynäkologie, wo es ja auch sozusagen Keimzelltumoren gibt, die biologisch vergleichbar sind, da gibt es ähnliche Protokolle. Ansonsten ist das aber tatsächlich ein Protokoll, was sehr typisch nur für diese Erkrankung
aber das es waren jetzt bei mir wurde. 3 Gifte, also es ist ja eine Art Nerven- oder Zellengift, ne?
Genau, das sind alles 3 relativ klassische Chemotherapeutika.
Aber die gehören schon zu denen, also ich sag mal aus eigener Erfahrung, würde ich sagen, die schon ganz schön reinhauen. Also die
richtig, ja, besonders das Cisplatin ist berühmt berüchtigt für eben kann Nierenschädigungen aussehen, deshalb muss man fürchterlich viel Wasser vorher und nachher intravenös spülen, muss immer zur Toilette gehen, hat starke Übelkeit häufig. Da gibt es Gott sei Dank mittlerweile sehr effektive Mittel zur Vermeidung. Das Etoposid ist, was die subjektive Belastung angeht, sehr viel besser verträglich, nimmt ihnen aber die Haare weg. Und das dritte Medikament, was sie hatten, das ist ja das Medikament, wo wir so mit dieser Lungentoxizität immer aufpassen müssen, weil das selten so eine starke Lungenfibrose auslösen kann, die man natürlich vermeiden möchte.
Also da habe ich auch noch mit zu tun. Das sind eigentlich die hier Taubheit in den
Polyneuropathien
und solche Dinge.
Das Platin berüchtigte Nebenwirkung, genau. Sie sind nicht ganz typischer Patienten, weil sie schon ein bisschen zu alt sind. Also das Gros der Patienten ist ganz jung. Also es ist tatsächlich eine Erkrankung häufig 18. bis 25. Lebensjahr. Also Menschen, die so gerade ihr Leben sortierten, coming on age, noch nicht so genau wissen, wo es hingeht oder gerade im Studium sind, da völlig rausgerissen werden. Große Belastung auch sozial für die Patienten. Also da sind sie so ein bisschen...
Ich bin 58.
Also genau, ich habe auch noch Ältere schon behandelt, aber es ist, häufigste ist das frühe, also frühe Erwachsenenalter.
Für die jetzt zuhören und jetzt nicht diese Krebsart haben, ist so eine Chemotherapie, also bei mir wären es diese 3 Substanzen, ist die immer so, dass die so reinhaut mit diesen vielen Nebenwirkungen? Oder gibt es da auch welche, die so ein bisschen leichter sind, verträglich oder mit weniger Nebenwirkungen? Weil bei mir war es schon eine lange Latte und ich habe fast alles ausgekostet, das muss ich sagen.
Ja. Nee, das ist mittlerweile sehr, sehr, sehr viel vielfältiger geworden. Wir haben vor allem Cisplatin kommt nur noch insgesamt sehr selten zum Einsatz. Es gibt wenige Erkrankungen, bei Lungenkrebs noch machen wir es manchmal, weil es andere Platinentwicklungen gibt, die zwar auch nicht ganz harmlos sind, aber die besser verträglich sind. Die können wir häufig alternativ einsetzen. Wir haben gerade bei Darmerkrankungen ein Medikament, auch uralt, die sogenannten Fluoropyrimidine, die wiederum ihr Hauptnebenwirkungsspektrum an den Schleimhäuten haben, also was wir mit Schleimhautentzündung oder Durchfällen zu tun haben, die aber nicht an die Haare gehen, nicht an die Blutwerte gehen, nicht an die Nerven gehen. Und wir können eben mittlerweile auch sehr viel mit moderneren Antikörpern zum Beispiel kombinieren, die häufig gut effektiv sind, also biologische Therapien, die eine Zielstruktur ansteuern, die dann keine Übelkeit machen, keine Blutveränderung, natürlich mal andere Nebenwirkungen machen können. Wir haben mittlerweile auch viele Tablettentherapien, die sind aber nicht so harmlos, wie es klingt. Also die haben auch ihre Eigenheiten. Und wir haben das große Gebiet mittlerweile der sogenannten echten Immuntherapien, also sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, die Behandlungsspektrum extrem erweitert haben. Also wir können mit der Immuntherapie manche Patienten alleine behandeln, sogar in Einzelfällen heilen damit. Das sind Medikamente, die sozusagen das eigene Immunsystem wieder angriffsfähig gegenüber den Tumorzellen machen können, wenn man das so vereinfacht sagen kann. Das funktioniert bei manchen Erkrankungen hervorragend. Bei anderen Erkrankungen hilft es der Chemotherapie, ein bisschen besser zu werden. Diese Medikamente haben wiederum ganz andere Nebenwirkungen. Die haben meistens gar nichts, aber bei einigen Patienten machen sie doch relativ starke, gerade Nebenwirkungen an hormonbildenden Organen wie Bauchspeicheldrüsen, Nebenniere, Schilddrüse, Hypophyse, also Hirnanhangsdrüse, also wo viele Hormonsteuerungen stattfinden. Das kann auch mal gravierend sein. Da müssen wir wöchentlich neu dazulernen, sozusagen.
Wahrscheinlich sind Sie auch viel auf Kongressen oder lesen und sind
ja,
auf
dem neuesten Stand. Man kann Gott sei Dank heute viel auch online mitkriegen, ja. und mitschauen.
Aber ich fasse mal zusammen, also Chemotherapie, wenn man denn rein muss, weil Metastasen da sind oder weil es eben geboten ist, ne? Sie sagen, Sie können medikamentös damit eben behandeln. Die sind eigentlich nie ein Spaziergang. Nee. Aber es hängt immer davon ab, jeder Patient reagiert anders. Sie konnten mir zumindest nicht vorher sagen, wie fit bin ich noch, kann ich noch arbeiten oder laufen oder was wird passieren. Das ist so ein bisschen auch eine Überraschungskiste, was beim Patienten dann so passiert.
Naja, ich bin ja häufig zur Visite gekommen, da herrschte im Behandlungszimmer eine ruhige Büroatmosphäre. Sie saßen am Rechner.
Das darf ich kein Verrat. Ja, doch, natürlich, ne? Wenn es einem besser geht.
Aber es gab natürlich auch, ich kann mich erinnern, das war kein Spaziergang.
Nein, das war sehr, also zum Beispiel war ich ja auch in der Notaufnahme, habe ich kennengelernt, war super, war sehr freundlich, aber ich hatte 38 Grad Fieber und das ist während so einer Chemotherapie schon schwierig, ne? Wo Sie ja zum einen den strengen Dr. Müller rausholen und sagen, wir ziehen das aber durch mit der Chemo, Krebsbekämpfung geht vor.
Bei Fieber muss auch ganz streng sofort ein Antibiotikum unter Chemotherapie eingeleitet werden.
Was ist daran so gefährlich?
Naja, Sie haben eben möglicherweise eine Abwehrschwäche, weil die Chemotherapie ihre weißen Blutkörperchen sehr stark unterdrückt hat. Und dann hat man bei hohem Fieber und Bakterieninfekten eben ein hohes Blutvergiftungsrisiko, also ein sogenanntes Sepsisrisiko. Und so eine Sepsis ist immer gefährlich. Da ist dann, also muss man schnell gucken, sind die Blutwerte wirklich schlecht, was dann meist der Fall ist unter so einer Chemotherapie, wie Sie sie hatten. Und dann muss ich bei Fieber auch wirklich rasch Antibiotika einleiten, um dem Organismus da gegen die Bakterien zu helfen. Manchmal auch egal zu wissen, wo das Fieber jetzt gerade genau herkommt. Also wichtig ist, dass man rasch reagiert und einschränkt.
Also ich war ja, um da nochmal von zu sprechen, sehr lange Ihr Gast, sagen wir es mal so, weil nur mit Fieber und dann gab es noch weitere Krisen, Blutwerte und Ähnliches und dann hatte ich noch eine Venenentzündung und Ähnliches. Da ist dann die Frage, hat sich erübrigt, ob es ambulant sich empfiehlt bei so einer Therapie oder stationär. Bei mir war es dann stationär. Kann man aber auch nicht grundsätzlich sagen. Also ich war froh, weil Sie haben ja vorhin gesagt, viel Flüssigkeit.
Ja, ja.
7 bis 8 Stunden lief da immer die ganze Runde durch dann in der Woche.
Ja. Also ich habe ja gerade gesagt, es sind auch viele sehr junge Patienten und da sind naturgemäß auch welche dabei, für die ist das absolute Psychoterror, in einem Krankenbett zu liegen und die sagen, ich mache alles, ich komme morgens um 5, aber bitte, ich will abends wieder nach Hause gehen und das können wir auch anbieten bei dieser Therapie und haben auch manche, machen das auch, aber es ist eine Ochsentour. Diese Therapie speziell, da fühle ich mich auch stationär wohler, wenn die so gelaufen
ist. Also,
ansonsten ist die Entwicklung bei allen Therapien, das setzen wir auch so um, so, dass man möglichst alle Therapien ambulant durchführen kann und soll. Es gibt auch in Europa strenge Länder, die sagen, wer nicht in der Lage ist, ambulante Therapie zu haben, der kriegt erstmal gar keine. Das ist, finde ich, zu streng, aber wir können die meisten auch intensiven Therapien mittlerweile ambulant durchführen. Natürlich immer mit dem Hintergrund, dass man, wenn es einem schlecht geht, natürlich immer auch stationäre Hilfe bekommen kann.
So war es in meinem Fall, so kennen es wahrscheinlich viele jetzt aus Ihrer Rolle als Arzt. Jetzt haben wir die Krebsdiagnose und Chemotherapie, jetzt passiert mal was, da kommt jemand dann zusätzlich ins Krankenhaus, hat noch eine andere Krise, wird ein paar Mal gestochen. Bei mir war es noch eine Venenentzündung von den vielen Einstichen, die man dann durch diverse Dinge hatte. Bei anderen ist es wieder was anderes. Ab wann wird es denn kritisch oder gefährlich? Wir haben gerade über Fieber gesprochen und die zweite Frage, die ich da dranhänge, um auch Angehörigen zu helfen zum Beispiel oder vor allem, wie können die helfen? Also können die sagen, oh, pass mal auf, das könnte kritisch sein oder können die helfen, indem sie einfach beruhigen und denjenigen ablenken? Mhm. Und wann sagen Sie aber, hier muss ich auf jeden Fall als Arzt dazu, weil das ist...
Ja, also die schlechten Blutwerte, die bei Ihrer Therapie relativ häufig auftreten, auch typisch sind und dann, wo es eben besonders wichtig ist, bei Fieber zu reagieren und Antibiotika zu geben, das kann bei anderen Therapien häufig wesentlich weniger ausgeprägt. Da stehen andere Probleme im Vordergrund, wie zum Beispiel ältere Patienten, die unter einer Therapie starke Durchfälle bekommen. Das kann auch eine bedrohliche Situation darstellen. Schleimhautentzündung, Durchfall, ich kann nicht gut trinken, ich habe Durchfall, ich dehydriere, ich habe massiven Flüssigkeitsverlust, dann wird die Nierenfunktion eingeschränkt. Also das sind auch Gründe, wo man sagen muss, bitte reinkommen, bitte Infusionen geben lassen. Je nach Schwere geht es auch mal ambulant, aber auch sollte man auch mal in die Klinik kommen und sich dann eben entsprechend helfen lassen. Also kein Fall,
ich stehe da schon durch, mein Körper
genau, hat immer... Also sind wir auch darauf angewiesen, dass man sozusagen da ein Vertrauen hat, dass der Patient sich dann auch meldet, wenn es ihm wirklich schlecht geht oder unerwartet schlecht geht, was nicht eingeplant ist, dann ist das immer... über was man abklären muss, woran liegt das jetzt?
Ne? Also das ist gemeint mit, wir sind auch angewiesen auf die Mithilfe des Patienten.
Genau,
das
habe ich irgendwo
gelesen.
Genau. Wir brauchen das, was man so Compliance nennt, dass man gerade auch bei älteren Patienten, wenn die alleinstehend sind, das ist natürlich ein Organisationsproblem. Ist da jemand, den man überhaupt, kann der sich Patient sich überhaupt vernünftig melden oder hat er jemand, der auf ihn achtet, der zu ihm kommt? Gibt es Unterstützung durch Pflege oder wie auch immer, die eventuell reagieren kann? Das ist häufig ein hoher Organisationsaufwand und das muss man aber thematisieren und auch erklären, damit das sicher bleibt.
Apropos thematisieren, ich habe es vorhin angedeutet, Ihre Aufgabe ist ja auch, mit den Menschen zu sprechen. Dazu gehört ja am Anfang schon zu sagen, was kommt da auf dich zu, Nebenwirkungen und wir müssen das behandeln und 9 Wochen oder mehr oder weniger, entsprechend verschiedene Therapien und da weiß man ja auch noch nicht, ob es in Ordnung ist. Genau. Wie gehen Sie das an? Manchmal ja mit Angehörigen, manche ohne. Das ist ja auch die Frage, was ist Ihnen lieber? Aber wie gehen Sie in so ein Gespräch? Also das ist ja wahrscheinlich etwas, was Sie selbst dann jedes Mal auch sehr konzentriert sein lässt, sagen wir es mal so.
Das stimmt, genau. Also ist immer hilfreich, wenn man vorher Informationen hat über den Fall, speziell wenn er neu ist, wenn man sich schon mal ein bisschen einlesen konnte oder wenn es ein Protokoll von der Konferenz gibt, wo eine Empfehlung schon drinsteht, an dem man vielleicht auch selber teilgenommen hat. Ja, also das ist also die Erstgespräche, die wir in der Abteilung führen, die sind immer ausführlich möglichst. Die sind auch gerne mit Angehörigen, Begleitpersonen, Ehelebensgefährte oder Kinder oder Dolmetscher. Es ist auch häufig natürlich notwendig, wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist, da nimmt man sich in der Regel mindestens eine Stunde Zeit, die Erkrankung zu besprechen, die Möglichkeiten zu besprechen, die Therapien und das Therapieziel zu besprechen. Vor allem, worum geht's denn überhaupt? Also das ist ganz wichtig. Zum Beispiel einfach auch ein ganz großes Thema. Handelt es sich um eine Behandlung oder handelt es sich um eine Nachbehandlung? Also das ist ein großes Thema. Also habe ich eine Erkrankung vor mir, wo ich mit meiner Chemotherapie zum Beispiel nach einer Operation am Darm oder am Magen dazu beitragen will, dass es weniger Rückfälle gibt, diese Erkrankung. Das ist eine sogenannte Nachbehandlung, die dann irgendwann abgeschlossen ist und dann geht man in die sogenannte Nachsorge und ist geheilt. Oder habe ich es mit einer Vorbehandlung zu tun, ich mache erst eine Therapie, dann kommt der Chirurg, operiert und dann kommt nochmal die Chemotherapie oder eine Bestrahlung. Das sind auch wichtige Konzepte, die wir häufig besprechen mit den Patienten, speziell bei Magenkrebs ist das ein ganz wichtiges Konzept. Da ist man auch darauf angewiesen, dass man von den Kollegen die Patienten da rechtzeitig vorgestellt kriegt. Oder habe ich es eben mit einer Erkrankung zu tun, die gestreut hat, die ich nicht heilen kann, wo ich aber lebensverlängernd wirken kann?
Wie bringen Sie das den Menschen bei?
Genau. Das ist das muss man eben schon konkret aussprechen. Da kriegt man irgendwann ein Gefühl dafür, wie konkret der Patient es dann wissen will oder auch nicht. Ich weiß ja in dem Moment vielleicht zwar, dass ich eine Krankheit nicht heilen kann. Ich weiß aber für diesen speziellen Patienten nicht, in welche Gruppe sitzt er denn drin. Sitzt er in der Gruppe drin, die irgendwie super auf das anspricht, was ich ihm gebe, oder die ganz schlecht darauf anspricht oder die es nicht verträgt. Was natürlich entscheidenden Einfluss auch auf den gesamten Krankheitsverlauf einer solchen Diagnose Einfluss hat. Also das ist schwierig. Die berühmte Frage, Herr Doktor, wie viele Jahre habe ich noch oder wie viel Zeit?
Das wollte ich jetzt nämlich fragen. Das ist doch die Frage nach der Prognose, wie lange habe ich noch?
Ja, also das ist ganz, ganz knifflig und speziell in einem Erstgespräch zwar grob zu beantworten, aber bei ganz vielen Erkrankungen habe ich eine extreme Streubreite zwischen schlechtem Verlauf und gutem Verlauf. Und das weiß ich einfach beim ersten Kontakt nicht, wo der Patient hingehört. Ich habe natürlich Merkmale. Ist es jetzt, wenn eine Erkrankung gestreut ist, habe ich da nur ein, zwei Herde, die da nicht hingehören? Oder habe ich 20? Habe ich ein Organ? Habe ich drei Organe, die betroffen sind? Das hat natürlich alles einen Einfluss, aber trotzdem sagt mir das nicht genau, wie die genaue Prognose ist. Und das, also ich benutze immer gerne das Bild von den Etappen. Wir machen jetzt erstmal eine Etappe, wir machen eine Therapie, wir setzen uns dann zusammen, wie war der Erfolg, wie war die Verträglichkeit, wie geht's weiter, hat's gewirkt, hat's mittel gewirkt, gut gewirkt. Diese Etappen sind, glaube ich, wichtiger, dass man da Wege aufzeigt.
Haben Sie Angehörige gern dabei oder ist das manchmal auch störend?
Das ist wie das ganze Spektrum des Menschen, das ist überwiegend gerne, ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich immer mal, wenn ein Fragenkatalog mit 30 Fragen vorbereitet ist, dann kriegt man manchmal mit der Zeit ein bisschen Probleme. Aber ich finde, das steht dem Patienten auch zu, dass man sich bei Dr. Googelt oder auch bei ChatGPT da einmal schon mal Informationen vorher sollte. Ich versuche das so gut wie möglich zu beantworten.
Gibt es auch etwas, was Angehörige oder Menschen, die mit einem Krebskranken, der vielleicht gerade zum Gespräch hatte und Ängste hat und nicht genau weiß, wie geht's weiter, gibt es etwas, was man nicht sagen sollte? Oder was, wo Sie auch sagen, nee, die Formulierung nehme ich nicht, die ist nicht so gut. Also wir wissen ja, wenn man krebskrank ist, gilt auch für andere Krankheiten, bekommt man viele tolle Ratschläge und manches, ach, wird schon wieder, ist bestimmt nicht so schlimm oder so. Also gibt es was, wo Sie vielleicht auch die Augen verdrehen oder sagen, nee, das ist jetzt das Falsche?
Also das gibt's absolut. Also Vokabeln können in der Onkologie echte Geschütze sein. Also sie können da wirklich, ich glaube, das hat auch jeder Onkologe in seiner Karriere selber schon erlebt, dass er mal eine Formulierung unglücklich gewählt hat, die dem Patienten dann eine Welt zusammenbrechen lässt. Also das ist... Die Sprache ist da extrem wichtiges Werkzeug. Und
zum
da
Beispiel?
Wenn man zum Beispiel das falsche Benennen einer Prognose in beide Richtungen, ich versuche das möglichst zu vermeiden oder beim Thema, ganz schwieriges Thema für uns auch, wenn es um Nachbehandlungen geht, nach Operation, der Chirurg hat gesagt, Mensch, die sind gesund, da machen sie noch ein bisschen Chemo und dann ist alles gut. Es gibt halt häufig Rückfallrisiken, die sind wirklich relevant, die sind irgendwie deutlich über 50%, und zwar innerhalb von kurzen Zeiträumen. Binde ich dem Patienten das jetzt mit aller Gewalt auf die Nase oder... Also das ist auch, finde ich, wäre zum Beispiel eine Zahl, die für mich schwierig ist, so auszusprechen, auch wenn sie vielleicht so ist. Ich vermeide das dann, versuche zu sagen, das Risiko ist nicht nur ein paar Prozent, das ist wirklich relevant, sage ich dann. Oder sowas. Ob das gut ist, weiß ich nicht, aber man muss halt die Ernsthaftigkeit oder die Wichtigkeit schon formulieren. Aber konkrete Zahlen sind manchmal ganz schwierig. Auch der Umgang mit unklaren Befunden ist ein Riesenthema, das wir haben. Hat einer eine Diagnose, dann wird er einmal durch das CT geschickt oder durch ein MRT geschickt. Und da gibt es immer irgendwas, was der Radiologe auszusetzen hat. Dann ist er, könnte zu dem CAPS gehören, muss aber nicht. Mhm. Ein Riesenproblem, sage ich den Patienten meistens schon vorher, wenn sie da erstmal in Ruhe gucken, da steht häufig immer was drin. Hat einer mal eine schwere Bronchitis gehabt, hatte kleine Narbenknoten in der Lunge, könnte ja auch eine Metastase sein. Ich weiß das dann in dem Moment auch wirklich nicht und das muss man dann eben auch kommunikativ begleiten. Das ist sehr wahrscheinlich nichts, 100% gibt es nicht bei uns, müssen wir beobachten, wir tun jetzt mal so, als ob es nichts Böses wäre. Meistens liegt man da richtig, aber immer halt auch nicht, wie das halt so ist.
Sie sind, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wir reden schon sehr lange hier, Sie sind ein bisschen auch Psychologe, ne? Also das gehört dazu, zur Onkologie, reden, zuhören und ein Stück weit auch trösten.
Wenn mich einer so fragt, was ich so den ganzen Tag mache, dann sage ich, ja, wir Onkologen, wir quatschen nur. So. Gern genutzte Disse von den Chirurgen wegen unserer Tätigkeit. Ja, wir müssen, das hat ganz viel mit Psychologie zu tun, obwohl wir das in der Form gar nie gelernt haben. Aber es spielt sicher eine ganz große Rolle. Ja.
Was ist der häufigste Fehler von Krebspatienten? Was sollten die nicht machen? Vielleicht auch nach einer Behandlung oder so?
Nicht versuchen, auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen, was die Behandlung angeht. Nur in Maßen Dr. Google anrufen und also nicht zu viel Input zu dem Thema. Sie können ja halbe Bibliotheken leer kaufen, wo wertvolle Tipps drinstehen, was man denn auf gar keinen Fall machen darf oder unbedingt machen muss oder essen muss oder nicht essen muss. Das ist alles wichtig, aber das darf nicht überhand nehmen. Man muss irgendwie versuchen, mit so einer Krankheit trotzdem irgendwo so ein halbwegs normales Leben noch zu führen. Da bewundere ich auch die Patienten, wie gut das viele hinkriegen.
Ja. Aber auch nicht zu schnell wieder arbeiten. Also mir ist es so gegangen, dass viele sagen, oh, du siehst ja wieder gut aus, schön, dass es wieder so prima geht, kann ja alles wieder zack, 150%ig losgehen. Ich weiß auch viele Ärzte, auch Fachärzte, die nachher gesagt haben, nee, sie werden auch in einem Jahr nicht hier einen Halbmarathon laufen oder ähnliches.
Ja, ja.
Also ist vielleicht auch ein Fehler, manchmal zu schnell wieder loszulegen?
Ja, aber manche Fehler sind ja im Leben auch erlaubt. Also es gibt sicher Patienten, die sind meinetwegen selbstständig, die haben einen Betrieb, die werden gebraucht oder denen wird eine Reha empfohlen, haben sie aber keine Lust zu, naja gut, dann ist das auch okay für mich, wenn dann einer eine eigene Entscheidung trifft, vor allem wenn er die Möglichkeit hat, das zu tun, was er will, vielleicht arbeiten und er das selber gestalten kann und auch sagen kann, ich arbeite jetzt vielleicht nur 50%, das tut mir aber gut, das machen viele sogar unter Therapie, ist häufig möglich, das ist auch wichtig und da muss man eine Balance finden.
Herr Dr. Müller, Sie haben selbst mit dieser Krankheit ständig täglich zu tun. Das ist Ihre Arbeit mit Krebs. Haben Sie selbst Angst vor dieser Krankheit, wo Sie immer sehen, wie schwer das ja auch verlaufen kann?
Also Angst wäre jetzt zu viel gesagt. Es gibt so einmal im Jahr hat man so einen komischen Traum, wo man träumt, wo man denkt, man ist wach und wach und aha, jetzt ist es soweit. Aha, ja, ich habe es ja immer befürchtet. Dann irgendwann wacht man dann doch auf und denkt, oh Gott, es war ja doch nur ein Traum. Also es gibt das selten, aber für mich selber Angst würde ich es jetzt nicht nennen. Nein, also
meinen Sie, Sie wären ein angenehmer Patient für Ihre Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich in die andere Seite mal versetzen?
Ich glaube ja.
Die Frage steckt ja auch drin, was sind also schwierige Patienten?
Also um nochmal unser Thema vorher, ich kann mich an einen Patienten erinnern, der hatte wirklich einen schlimm gestreuten Krebs. Auch Gitarrist und auch Arzt. Und dann kam er, der war auch, irgendwie war der gut drauf, der hat die Therapie so gut weggesteckt, wir haben uns immer gut unterhalten. Und dann hat er mir irgendwann, hat ihm ein Freund eine Statistik gegeben, so ein Diagramm. Und da stand, sagen Sie mal, bin ich das da hier? 80%, der ist in ein super tiefes Loch gefallen. Ein guter Freund hat ihm sozusagen nur, hier, guck mal, ich habe was zu deiner Erkrankung rausgesucht. Und da war dann eine Statistik, die eben für ihn niederschmetternd war. Und ich wäre jetzt nicht gerne derjenige gewesen, der ihm dieses Blatt Papier in die Hand gegeben hat, als Freund auch noch.
Vielleicht ist es manchmal auch gut, nicht alles zu wissen oder vielleicht auch Angehörigen zu sagen, googelt und macht nicht alles, weil manchmal ist es vielleicht auch ganz gut so.
Also ich finde, wir alle haben auch ein gewisses Recht auf Verdrängung, steht uns zu, sonst könnten wir ja schon Ihre Nachrichten jede Stunde kaum ertragen.
Ja, das ist so. Deswegen haben wir ja auch immer die gute Nachricht im Programm, weil da darf man dann wieder zurückkommen, wenn man vorher ein bisschen verdrängt hat.
Genau.
In der Tat, ich hätte und habe sehr viele Fragen. Wir wollen aber die Zeit nicht überstrapazieren. Vielleicht noch in der Richtung, da Sie ja nun Ihren Karriereweg von Stuttgart ins Ruhrgebiet gemacht haben und zum Direktor der internistischen Onkologie an den Kliniken Essen-Mitte. Würden Sie diesen Berufsweg oder den Beruf des Mediziners empfehlen, also heute noch den Kindern empfehlen, Medizin zu studieren?
Also speziell Onkologie ist ein für mich toller Beruf. Ich kann mir viele andere Fächer nicht vorstellen gut. Viele sagen ja, Mensch, ich gehe gern mit Menschen um, ich gehe gerne, habe gerne Patientenkontakt. Das gibt es in fast keinem anderen Fach so wie in der Onkologie, dass man häufig sehr enge Bindungen mit Patienten und Betreuungen teilweise über Jahre aufrechterhalten kann. Das gibt es in anderen Disziplinen sehr selten und auch auf Augenhöhe. Jüngere, ältere, Gleichalte. Also das finde ich nach wie vor sehr erfüllend. Auch die Kontinuität der Betreuung wird ja auch immer auf die Probe gestellt. Ne, Mensch, kann ich noch zu dem, was ich gesagt habe, auch in einem Jahr später stehen? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Feedback immer für einen selber. Ja, ich kann das empfehlen. Ich bin eigentlich auch ganz nicht unglücklich, dass beide meine Kinder nicht in die Richtung gegangen sind.
Sie haben sie auch nicht dahin gedrängt.
Genau.
Zum Abschluss vielleicht, da wir ja nicht verdrängen wollen, sondern mit guten Nachrichten rausgehen können. Mhm. Es gibt viele Entwicklungen, würden Sie sagen, absolut. Forschung, KI und auch moderne Entwicklung in der Medizin sorgen dafür, dass auch der Krebs immer beherrschbarer wird?
Also es sorgt auf jeden Fall dafür, dass Entwicklungsschritte dramatisch beschleunigt werden können. Wir haben mittlerweile fast wöchentlich ein neues onkologisches Präparat weltweit. Jetzt nicht nur für mein, also generell, das ist enorm. Wir können, KI kann Forschungsprozesse extrem beschleunigen. Also also die KI selber, jetzt entwickeln wir ein Mittel gegen Krebs, das wird, glaube ich, nicht so schnell funktionieren, aber Forschungsprozesse, die sehr mühsam sind. Ich glaube, dass man da das extrem beschleunigen kann. Und das wird uns da weiterbringen. Das erste zielgerichtete Medikament, was es in meiner Karriere gab, das war zur Zeit, als ich den Facharzt mache, das Imatinib beim sogenannten GIST-Tumor. Das ist so eine wunderbare Entwicklung. Eine Pille, die gibt der Patient, der hat fast keine Nebenwirkungen, die Erkrankung, der kann damit jahrelang leben. Das ist hervorragend und solche Medikamente sollen mehr kommen, weiterkommen. Wie die dann alle heißen, ob das in welcher Gruppe, die sind, Hauptsache sie sind gut verträglich und sind hocheffektiv. Und das ist in der Onkologie extrem spannend. Und ich bin froh, dass ich so junge Kollegen habe, die ein gutes Gedächtnis haben, dass sie nur alles merken können, was da auf uns zukommt im Moment.
Ja, wir brauchen das und den Blick nach vorne. Sie haben gleich noch das letzte Wort, aber ich muss so ein bisschen die Schlusskurve einläuten hier. Das war Essen im Ohr mit Dr. Christian Müller, Direktor bei den evangelischen Kliniken Essen-Mitte für den Bereich internistische Onkologie. Und der Schwerpunkt Gesundheit wird jeden Monat hier weiter angereichert und es gibt schon zahlreiche Folgen, unter anderem zu Diabetes, Kopfschmerzen, Palliativmedizin. Vor einem Jahr war auch ein Psychologe da. Also am besten, ihr abonniert den Podcast auch mit den Rubriken Menschen oder Sport, da haben wir noch einiges. Und wer mitreden will oder sich beschweren will oder was auch immer, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Ja, danke an unseren Gast. Er hat gleich das letzte Wort. Ich sag's ja. Ich bin Christian Pflug, wünsche euch noch eine gesunde und entspannte Sommerzeit. Wir machen jetzt demnächst im Juli, August eine Sommerpause und sind direkt danach gesundheitlich mit einer HNO-Ärztin aus dem Essener Norden wieder da, die ein paar spannende Dinge nebenbei noch geforscht und erfunden hat. Ja, und den Abschluss bilden nun die Worte vom Onkologen Christian Müller.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und was zu meiner Arbeit sagen durfte. Ja, was soll ich mitgeben? Also als Onkologe ist man mit vielen Patienten mit Schicksalsschlägen konfrontiert, auch jüngerer Menschen. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sowas zumindest ein bisschen im Hinterkopf hat und deshalb sein Leben immer so gestalten sollte, dass man abends oder wann auch immer am Jahresende halbwegs zufrieden auf das zurückguckt, was man so gemacht hat, ganz egal, was man macht, dass man ein Gleichgewicht hat, dass man nicht auf den Punkt XY wartet, dann wird's Leben schön, sondern man muss, es kann immer irgendwas passieren, es muss ja nicht Krebs sein und deshalb führt ein gesundes und beschauliches Leben und ausgeglichenes Verhalten.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.